Ratingagenturen haben nicht den besten Ruf. Dennoch sind ihre Bewertungen gefürchtet. Stufen sie die Bonität eines Landes herab, reagieren Finanzmarkt und Politik. Nicht selten sogar panisch. Aber ist ihr Rating wirklich so bedeutend? Sind ihre Einschätzungen wirklich immer zutreffend? Panikmacher oder Realisten? Ratingagenturen.
Guten Abend und willkommen zur Phoenix-Runde. Triple A, Triple B oder im schlimmsten Fall C oder D. Diese kleinen, aber feinen Buchstaben können ganze Staaten in Panik versetzen. Zuletzt sorgte die Herabstufung des Euro-Rettungsschirms EFSF für Schweißausbrüche. Doch die Frage ist, viel Lärm um nichts? Sind diese Bewertungen von Standard & Poor's, Moody's und Fitch Ratings wirklich die Panik wert? Panikmacher oder Realisten? Ratingagenturen, darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bei mir sind Thorsten Hinrichs, Deutschlandchef der Ratingagentur Standard & Poor's. Georg von Wallwitz, Fondsmanager und Philosoph. Michael Meister, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU im Bundestag. Und Hanno Beck, Volkswirt an der Universität Pforzheim. Herr Beck, wie groß ist denn der Einfluss der Ratingagenturen wirklich?
Das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, er wird in vielen Teilen schon sehr, sehr stark überschätzt. Eigentlich sind Ratings nur eine Meinungsäußerung. Das heißt, eine fundierte Analyse. Kann ein Schuldner seinen Kredit zurückzahlen? Ja oder nein? Das ist mal die Grundbasis. Was man dann daraus gemacht hat im Anschluss, ist zum einen mal, dass man Ratings in vielen Teilen eben ja rechtlich verbindlich gemacht hat und ihnen dadurch praktisch einen höheren Status verliehen hat und dass natürlich auch die Finanzmärkte mittlerweile teilweise, glaube ich, auch diese Ratings etwas übertrieben wahrnehmen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es die Finanzmärkte sind oder eher die Medien, weil die Finanzmärkte teilweise noch sehr gelassen reagieren, aber die Medien sind ja mittlerweile sehr, ja fast hysterisch ein bisschen bei dem Thema und ich glaube, bei den Medien wird das mit Sicherheit überschätzt.
Mhm. Herr Meister, warum wird denn trotzdem die Politik immer wieder wirklich in die Ecke gedrängt oder lässt sich auch in die Ecke drängen von diesen Bewertungen?
Also ich glaube nicht, dass sich Politik in die Ecke drängen lässt, aber wir müssen lernen, vernünftig mit solchen privaten Meinungsäußerungen umzugehen. Ich teile die Einschätzung, wir sollten als politische Akteure, die ja die Gesetze machen, die Verordnungen erlassen, die auch durch Rundschreiben der Finanzaufsicht sozusagen in die Finanzmärkte eingreift, auf der einen Seite die privaten Meinungsäußerungen zur Kenntnis nehmen, aber ihnen nicht den Status verleihen, einer öffentlichen Bekanntmachung, einer öffentlichen Bewertung. Das heißt, an dieser Stelle werbe ich dafür, dass wir in Zukunft genau den Punkt, der eben angesprochen worden ist, aufgreifen und sagen, private Meinungsäußerungen sind bei uns in der Gesellschaft erlaubt. Bewertungen kann jeder zur Kenntnis nehmen. Aber der Gesetzgeber sollte darauf setzen, dass ein Stück weit in unserer Marktwirtschaft Eigenverantwortung gelebt wird. Das heißt, dass derjenige, der Investitionsentscheidungen trifft, selbst ein eigenes Urteil herbeiführen muss, wie er Wertpapiere, Anlageentscheidungen einordnet und sich nicht auf Dritte abstürzt. Das kann er gerne tun, aber das entbindet ihn nicht von der Eigenverantwortung.
Würde ich direkt, also ich gebe Herrn Meister grundsätzlich völlig recht, aber es ist, besteht schon ein Problem. Wir haben schon einen Bedarf an einer ja, rechtlichen Festklopfung von solchen Ratings. Im Rechtsverkehr zum Beispiel. Das heißt, also nehmen wir mal einen ganz einfachen Fall. Ich investiere jetzt bei Herrn von Wallwitz mein Geld und bitte ihn darum, dass er es sehr sorgfältig tut und also kein Risiko. Herr Wallwitz investiert das jetzt in kaukasische Internetanleihen und es kommt, wie es kommen muss, es geht schief. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich sage natürlich, er hat viel zu viel Risiko eingegangen, er hat nicht das getan, was ich ihm aufgetragen habe. Und er sagt, Herr Beck, von meiner Sichtweise aus war das ein völlig sicheres Investment. So, was machen wir? Wir gehen vor Gericht und streiten uns. Ja, aber in dem Moment, in dem wir sozusagen ein juristisch definiertes Kriterium haben für ein riskantes oder nicht riskantes Investment, haben wir dieses Problem ausgeschaltet. Und das Problem haben wir bei Banken, bei Versicherungen, bei der Eigenkapitalvorsorge. Das heißt, wir kommen irgendwie, so dumm das ist, aber wir kommen irgendwie nicht drum rum, ein juristisch definiertes Kriterium für riskante oder nicht riskante Investments zu haben. Das heißt, ohne die Arbeit von Leuten wie Herrn Hinrichs wird es nicht gehen.
Herr Hinrichs, aber Ihre Arbeit, also Herr Meister, ich würde gerne einmal kurz Herrn Hinrichs fragen. Ohne Ihre Arbeit wird es nicht gehen, aber Sie haben ja nun definitiv einen Image-Schaden. Das kann man ja nun doch so sagen. Was meinen Sie, woran liegt es?
Also ich glaube, der Image-Schaden, wie Sie ihn darstellen, existiert so eher, wie Herr Beck vorhin gesagt hat, mehr so in den Medien, mehr in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Gruppe der Investoren, die sich professionell auch mit unseren Meinungen auseinandersetzen, besteht der so eigentlich eher nicht. Und wir hören auch in letzter Zeit immer mehr von Akademikern, von Marktteilnehmern, zum Teil sogar auch von Politikern, dass unsere unabhängigen Meinungen durchaus geschätzt werden. Und gerade in einer Zeit, wo die Panik hochkocht, wo Entscheidungen eher aus dem Bauch heraus getroffen werden und wo es schwer ist, Eckpfosten zu finden für seine eigenen Meinungen und für seine eigene Entscheidungsfindung, ist es doch immer mehr notwendig, es wird immer mehr anerkannt, dass es diese dritte unabhängige Meinung gibt, die die Ratings nun mal darstellen.
Gut, das Unabhängige wird doch umstritten gesehen und es gibt doch einige Kritiker, die sagen würden, was machen die Ratingagenturen da in Gottes Namen?
Ja, es gibt viele sehr interessante Verschwörungstheorien und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich die irgendwo zu lesen bekomme.
Es müssen ja nicht nur Verschwörungstheorien sein, sondern einfach die Tatsache, dass man sagt, naja, mit diesen Bewertungen kann einfach viel angerichtet werden. Ist das wirklich notwendig?
Die Bewertungen sind als solches notwendig, weil sie, wie wir das nennen, die Informationsasymmetrie an den Märkten, also dass die Emittenten über sich sehr viel wissen, aber die Investoren das alles erstmal recherchieren müssen. Diese Asymmetrie wird aufgehoben. Und lassen Sie uns mal vor Augen führen, was Ratings überhaupt bedeuten. Ratings sind ein global einheitlicher Maßstab für Bonität. Das heißt, ob Sie ein einfaches A für eine Bank in den USA oder ein einfaches A für eine Firma hier in Europa oder sonst wo auf der Welt haben, diese Aussagen sind miteinander vergleichbar. Und nur über dieses Instrument, dieses global einheitlichen Maßstabs für Bonität, eine Meinung zur zukünftigen Zahlungsfähigkeit, nur über dieses Instrument sind die globalen Kapitalströme, wie wir sie heute bekommen, der Zugang zu Kapitalmärkten in Asien für unsere deutschen Firmen erst möglich.
Herr Wallwitz, wird da die Ratingagentur zu Unrecht an den Pranger gestellt zum Teil?
Nein, die werden schon zu Recht an den Pranger gestellt. Also das sehe ich anders. Also ich glaube nicht, dass den Finanzmärkten ehrlich gesagt sehr viel abginge, wenn es keine Ratingagenturen gäbe. Das, weil letztlich in der Praxis weiten sich halt die Spreads der Anleihen aus oder sagen wir so, der Markt bewertet Bonitäten anders. Und in der Regel ist es dann so, dass dann 3-4 Monate später, wenn sozusagen der Papierkram erledigt ist, eben die Ratings das nachvollziehen.
Also eigentlich sind das Dinge, die schon bekannt sind, die dann einfach nochmal offiziell...
Also zu 90% oder 95% ist das alles schon im Markt drin. Also jetzt die Herabstufung von Österreich oder Frankreich, das hat überhaupt nichts am Markt ausgelöst. Da waren schon Monate vorher die Anleihenkurse runtergegangen auf das Niveau, was jetzt eben dem Rating entspricht. Und institutionelle Investoren haben natürlich Ratingagenturen sehr gerne, weil sie auf diese Weise Verantwortung delegieren. Weil dann kann ich eben immer kommen vor Gericht, Mensch, das Ding hatte doch ein AAA und wer hätte gedacht, dass das plötzlich nichts mehr wert ist. Das war natürlich gerade im Zuge der amerikanischen Immobilienkrise ein schweres Thema. Dass eben, wenn ich Fondsmanager bin, ich es natürlich sehr gerne habe, wenn ich meine Verantwortung delegieren kann. Und daher erfreuen sich meines Erachtens die Ratingagenturen so große Beliebtheit, aber nicht, weil in diesen Ratings jedenfalls, was die Staaten angeht, immer so furchtbar viel Neues drinsteht.
Also Ratingagenturen eine gute Ausrede, falls es mal schiefläuft?
Nein, wir haben natürlich halt von Wallwitz recht, dass das natürlich auch als Ausrede missbraucht wird. Aber nochmal, Sie brauchen ja irgendwie, sag ich mal, eine gesetzliche Legaldefinition, an der Sie sich erstmal festmachen können, ja. Also Sie haben zum Beispiel auch den Fall, dass in vielen Kreditverträgen vereinbart wird, wenn Ihr Rating herabgesenkt wird, dann müssen Sie höhere Zinsen zahlen. Ja, das heißt, Sie schaffen mit den Ratings einfach die Möglichkeit, ein allgemein akzeptiertes, allgemein verbindliches Instrument zur Einschätzung der Bonität eines Unternehmens, an dem Sie dann mögliche juristische Konsequenzen aufhängen können. Ja, also ich meine, selbst, also nehmen wir nochmal den Fall mit den kaukasischen Internetanleihen. Selbst wenn die jetzt ein gutes Rating hatten, kann ich natürlich immer noch vor Gericht ziehen und mich mit Herrn von Wallwitz streiten. Aber meine Karten sind schlechter, solange ich sagen kann, naja, oder sagen wir, solange Herr Hinrichs sauber gearbeitet hat, sind meine Karten natürlich schlecht. Dann kann der Gesetzgeber sagen, im Großen und Ganzen funktionieren diese Ratings, sie spiegeln, das sagt er auch selber, da hat er auch recht, sie spiegeln das wieder, was der Markt auch meint, auch wenn bisweilen mit deutlicher Verzögerung. Und insofern ist das ein guter Anhaltspunkt dafür, dass er eben nicht sorglos mit meinem Geld umgegangen ist. Also Sie machen auch solche juristischen Auseinandersetzungen viel leichter.
Weil mir missfällt so ein bisschen die Nähe, die Sie hier etablieren zwischen juristischer Relevanz und unserer nach vorne gerichteten Meinung. Ratings sind unsere Standard & Poor's Ratings sind unsere subjektive Meinung zu zukünftigen Ereignissen. Die können eintreten, die können so eintreten, die können anders eintreten. Das ist unsere heutige Meinung zu etwas, was in der Zukunft passiert. Das ist unsere subjektive Meinung. Herr Meister sprach vorhin von einer privatwirtschaftlichen Meinung, dem stimme ich völlig zu. Hieran juristische Konsequenzen festzumachen, ob Herr Wallwitz richtig investiert hat oder nicht, in Ihrem Beispiel, damit fühle ich mich unwohl. Weil es ist letztendlich unsere Meinung, die könnte er hinzuziehen als zweitere Meinung zu seiner eigenen Investitionsentscheidung. Die können Sie hinzuziehen. Aber das daran jetzt rechtliche Konsequenzen festmachen zu wollen, damit würde ich mich unwohl fühlen.
Das ist aber de facto das, was passiert. Das ist ja genau das, was wir tun. In allen Bereichen bis hin zur Bankenregulierung. Wir haben das ja überall.
Aber an der Stelle habe ich ja gesagt, also ich plädiere dafür, dass wir in Europa, in Deutschland, genau an dieser Stelle uns als Gesetzgeber von dieser Bindung lösen und sagen, Eigenverantwortung, wie Sie es eben beschrieben haben, das wollen wir stärken. Und wie man diese eigene Meinung erzeugt, das ist dann wieder ein anderes Thema. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich glaube, wir müssen schon schauen, es sind private Meinungen, aber da sie eine Relevanz für die Kapitalmärkte haben, brauchen wir Regeln und Aufsicht, wie diese Meinung zustande kommt. Das machen wir jetzt über die Europäische Bankenaufsicht. Ratingagenturen werden ja jetzt auch beaufsichtigt. Es gibt Transparenzregeln, wie sie arbeiten, mit welchen Verfahren sie arbeiten.
Die Kritik wird immer wieder laut, dass nicht genug Transparenz herrscht. Nach welchen Kriterien Sie da eigentlich gehen? Auf welchen Kriterien gehen Sie denn?
Da geben Sie mir eine Stallvorlage. Weil diese Kritik, dass wir
im
nicht...
Im Internet kann ich es nachschauen, das weiß ich.
Ja, selbstverständlich. Haben Sie es denn schon mal getan?
Ich habe mal kurz reingeguckt.
Ja, und? Wie viele Klicks hat es gebraucht?
Aber trotzdem ist die Frage, ob das wirklich bei jedem so ankommt, weil es scheint ja doch noch diese Kritik laut zu sein, die muss ja irgendwo herkommen.
Ja, also es machen sich eben nicht alle Leute, die diese Kritik öffentlich äußern, die Mühe, einfach mal zu gucken, wie es denn geht. Und Sie brauchen wirklich nur auf unsere Website standardandpoors.com zu gehen und innerhalb von zwei Klicks, ich habe es ausprobiert, das ist wirklich nicht mehr, von zwei Klicks gelangen Sie zu einer Sektion, die unsere Kriterien und alle Artikel, die dazukommen, aufmacht. Okay, Sie müssen Englisch können, weil Englisch ist nun mal die Sprache an den Kapitalmärkten.
Können Sie es jetzt kurz auf Deutsch übersetzen, ganz kurz zusammengefasst, wie sind die Kriterien?
Es gibt eine ganze Vielfalt von Kriterien für jeden Industriezweig, ob es Pharmaindustrie ist, Automobilindustrie ist oder
eine andere. Beispielsweise für einen Staat, wenn wir uns jetzt Frankreich anschauen.
Bei Staaten gibt es einen Kriteriensatz, den wir im Sommer letzten Jahres neu veröffentlicht haben. Sehr anschaulich, auch grafisch dargestellt auf dieser Webseite, gibt es fünf große Analysebereiche, wo wir anfangen bei, was wir nennen, dem politischen Score. Es geht um den monetären Score, um die fiskalische Situation, also Schuldensituation und Ähnliches, die wiederum in sich bewertet werden, aggregiert werden zu zwei großen Bereichen. Dann zeigen wir auf unserer Webseite eine Matrix. Wenn die Bewertungen dieser beiden großen Scores in eine bestimmte Richtung auslaufen, kann man in der Matrix zu einem Vorschlag, zu einem Rating-Vorschlag kommen, mit dem der Analyst ins Komitee geht. Und das Komitee kann davon nur in geringen Maßen abweichen. Alles das ist auf ungefähr 40 Seiten, dieser ganze Prozess, beschrieben. Und genauso funktioniert es auch. Und wenn Sie sich dann die Mühe machen, die Veröffentlichungen, die wir zu den einzelnen Staaten machen, zu lesen und gegenzulegen, gegenzuhalten gegen das Kriterienpapier, dann werden Sie die gleichen Begrifflichkeiten wiederfinden und können von dem einen auf das andere überleiten.
Hört sich trotzdem immer noch irgendwie kompliziert an, Herr Wallwitz.
Natürlich ist es kompliziert.
Wenn wir uns aber dann zum Beispiel Frankreich anschauen, Standard & Poor's hat gesagt, wir stufen ab, die anderen aber nicht. Wie kommt sowas dann zustande?
Das kommt dadurch zustande, dass die Haushaltszahlen in Frankreich natürlich auch sehr viel schlechter sind als etwa in Deutschland. Und dass in Frankreich eine Regierung am Ruder ist, deren Reformeifer häufig mehr rhetorisch ist als praktisch. Mhm. Und insofern kann ich diesen Ausführungen zum Thema Frankreich durchaus folgen. Das stimmt schon so, was Sie schreiben.
Aber Moody's stuft beispielsweise nicht herab. Man wundert sich dann, warum da die Meinung doch so sehr auseinander.
Ja, das ist wahrscheinlich ein politisches Ding zwischen den einzelnen Ratingagenturen. Das Standard & Poor's hat ja auch die Amerikaner, USA runtergestuft. Und ich denke mal, die anderen Ratingagenturen warten das jetzt erstmal ab. Was passiert da eigentlich? Und man muss ja sagen, seit die USA etwa heruntergestuft worden sind, ist nicht so sehr wie in Mode, wie US-Staatsanleihen zu kaufen. Also eigentlich der gegenteilige Effekt ist eingetreten, weil jetzt heißt es, oh, jetzt ist plötzlich alles unsicher, wenn sogar der amerikanische Staat nicht mehr so ganz hundertprozentig hasenrein ist. Also kaufe ich lieber das Sicherste. Und was ist nach wie vor das Sicherste? Nun ja, US-Staatsanleihen. Und insofern ist da ein gegenteiliger Effekt eingetreten. Und ich denke mal, die anderen Ratingagenturen schauen sich das erstmal an. Standard & Poor's geht da lobenswert voran. Aber sagen wir so, da spielt eben dann doch viel... viele Eigeninteressen spielen dann nebenherein.
Aber liegt da nicht wirklich auch das Problem, dass es, Sie haben es ja selbst gesagt, es ist natürlich subjektiv, dass es sehr subjektiv ist. Man kann dadurch ja auch was anderes.
Das ist subjektiv und es ist eben, sagen wir so, die Gerichtsfestigkeit des Ganzen wird ja auch von den Ratingagenturen so nicht gewollt. Sie wollen ja auch nicht drauf festgelegt werden, so du hast gesagt, das fällt nicht aus, nun ist es aber ausgefallen, jetzt hafte mir bitte. Insofern wird man aus dieser Subjektivität nicht rauskommen, was aber auch in der Natur der Sache liegt, weil in den Märkten spielt so viel Psychologie rein, so viele weiche Faktoren, die sich auch gar nicht quantifizieren lassen. Und ich meine, der Grund, warum die Politik eben doch gelegentlich in Panik gerät, ist ja, dass durch sowas natürlich auch Spiralen in Gang gesetzt werden. Wenn das Rating runtergeht, steigen irgendwo die Zinsen, wenn sie es nicht vorher schon getan haben. Dadurch steigt die Belastung des Haushaltes. Dadurch geht dann die Bonität noch weiter runter, dadurch steigen die Zinsen weiter und der Haushalt ist noch mehr im Stress. Insofern hat die Politik schon auch guten Grund, auf diese Ratings zu schauen, weil es einfach für die Gesundheit des Haushalts schon eine relevante Größe ist.
Vielleicht um Ihre Frage noch zu beantworten, ich weiß nicht, ob das von den Agenturen so beabsichtigt ist, aber aus der empirischen Literatur wissen wir, dass man diese Noten nicht linear interpretieren darf. Das heißt, der Unterschied zwischen AAA und einem zweifachen, also sehr gute Bonität und immer noch gute Bonität, oder zwischen einem C und einem D, also wo es dann unten im Keller, wo es dann richtig schlimm wird, der ist unterschiedlich. Also im oberen Bereich, wenn Sie da einen Buchstaben verlieren, dann sind die Unterschiede sehr, sehr, sehr gering. Ja, die werden nach unten hin weiter. Das heißt, wir reden hier jetzt wirklich von teilweise von Nuancen.
Aber diese Nuancen sorgen dafür, dass man in Panik gerät.
Nein, wir geraten überhaupt nicht in Panik, sondern ich bin der Meinung, wenn das subjektive Einschätzungen sind und private Meinungen sind, dann brauchen wir in einer offenen Gesellschaft, in einer Marktwirtschaft eine Vielfalt solcher Meinungen. Damit geht nämlich die Subjektivität, wenn man alle diese subjektiven Meinungen zusammenführt, wieder in eine gewisse Objektivität hinein. Und unser Problem an der Stelle ist, dass die drei großen Ratingagenturen, wir haben ja über 200 weltweit, es gibt ja viele Ratingagenturen, aber dass die drei großen Agenturen weltweit einen Anteil haben von 90%. Und das passt aus meiner Sicht nicht zu einer Marktwirtschaft und schafft nicht diese Vielfalt an subjektiven Meinungen, die dann daraus objektiviert werden können. Und deshalb habe ich mich ja auch dafür ausgesprochen, jetzt nicht, dass wir Ratingagenturen beschimpfen, sondern dass wir im Gegenteil dafür sorgen, dass wir so viele wahrnehmbare Ratingagenturen haben, dass aus der Vielzahl der subjektiven Meinungen dann wieder eine objektive Bewertung ableitbar ist. Das ist die eine Feststellung.
Also Sie sprechen da natürlich direkt von einer europäischen...
Ich spreche zunächst mal davon, dass wir eine Marktwirtschaft haben und eine Marktwirtschaft eben nicht davon lebt, dass wir irgendwo Oligopol- oder Monopolstrukturen haben. Und dieses Grundproblem müssen wir angehen. Eine Teilantwort kann sein, eine weitere Ratingagentur herbeizuführen, die auf dem Weltmarkt auch eine wahrnehmbare Rolle spielt. Ich würde mich freuen, wenn das in Europa gelingt, aber die muss fern sein von Politik. Denn sonst ist die Meinung nicht mehr relevant und sie muss auch fern sein von sonstigen Teilnehmern am Markt. Also es muss ein Abstand sein, wie das ja auch heute bei den Ratingagenturen der Fall ist, dass die Meinung ernst genommen wird. Wo wir aufpassen müssen bei der Spirale nach unten ist ja, wenn unsere Aufsicht heute die Auflage macht an Finanzinvestoren, sie müssen, wenn ein Downrating kommt von einer oder zwei Agenturen, diese Papiere verkaufen. Dann lösen wir nicht durch das Rating, sondern an den Mechanismus, der dort angekoppelt ist, plötzlich eine Entwicklung im Markt aus. Und da habe ich dafür plädiert, dass wir die kappen müssen. Nicht die Meinung unterdrücken, aber den Mechanismus, der ausgelöst wird, der muss gekappt werden. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir jetzt strukturell auf den Weg bringen können. Eine letzte Bemerkung. Ich habe nie die Ratingagenturen und auch nicht die konkrete Äußerung von Standard & Poor's kritisiert. Ich bin vielmehr der Meinung, in Frankreich, in den anderen Ländern und auch bei uns in Deutschland müssen wir uns nicht nur mit den Noten, die ja leicht lesbar sind, sondern mit dem, was dahinter steht, mit den Inhalten, was ist denn die Kritik, die von einem AAA zu einem Single A führt, auseinandersetzen. Und da wurde ja, wenn ich richtig aufgepasst habe, angeführt, die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Volkswirtschaften ist bisher zu wenig thematisiert.
Aber die Frage ist, und ja, was ist auch Politiker auch aus ihren Reihen doch kritisieren, wie wird wirklich bewertet, ist diese Bewertung letztendlich wirklich gerechtfertigt?
Nein, ich glaube, wir müssen die Frage aufgreifen, die Ratingagenturen stellen, und müssen jetzt alle ans Politik sagen, tun wir genügend, um die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften zu verbessern? Dafür machen wir den Euro-Plus-Pakt. Und jetzt müssten wir diskutieren, sind das die richtigen Ansätze, die eine Antwort geben? Führen die über eine gewisse Zeit wieder dazu, dass Frankreich dann wieder zum AAA kommt?
Darüber wollen wir auch gleich sprechen. Aus? Wir haben nächste Woche den EU-Gipfel.
Die wir brauchen, ja?
Über Mechanismen werden wir noch sprechen oder über Lösungen, die dazu führen konnten, dass es bald wieder etwas bergauf geht. Aber ich würde gerne noch mal zu dem psychologischen Aspekt, den Sie eben angesprochen haben, kommen. Ist es wirklich ganz viel Psychologie? Wie funktionieren die Märkte? Sie haben da die Erfahrung, wie sehr hat sich es auch in den letzten 10, 20 Jahren verändert?
Also diese Mechanismen, die psychologischen Mechanismen haben sich in den letzten, würde ich mal sagen, 300 Jahren nicht verändert. Das läuft im Prinzip immer gleich. Und also wenn die Spirale nach oben geht, wenn das Rating immer besser ist, das Vertrauen steigt und die Zinsen immer niedriger sind, dann freut sich die Politik ja auch über die Ratingagenturen und sagt, weiter so. Insofern ist dieses psychologische Moment, funktioniert natürlich in beide Richtungen. Und eine objektive Bewertung, die sie sich erhoffen durch viele Meinungen, das ist leider eben eine Utopie. So etwas wie eine objektive Bewertung werden sie nicht hinkriegen. Agenturen wie auch alle Akteure an den Finanzmärkten arbeiten mit 100% vergangener Information. Informationen gehen alle über die Vergangenheit. Die Bewertung aber richtet sich in die Zukunft. Wird dieser Staat auf Dauer sein Defizit finanzieren können und so weiter und so fort. Und da haben Sie natürlich immer dieses subjektive Moment, und so etwas wie eine objektive Bewertung ist erstrebenswert. Wir versuchen das alle, aber da wird man eben immer in solche Phasen kommen, wo die Märkte dann auch durchaus irrational über das Ziel hinausschießen. Und das war aber auch immer so. Und deswegen ist man immer gut beraten, wenn man einen gewissen Puffer einkalkuliert in allem, was man tut, dass man eben auch in solchen irrationalen Phasen noch gut dasteht.
Herr Hinrichs, Sie wissen natürlich über diese irrationalen Phasen des Marktes, wie ein Markt reagieren kann. Wenn beispielsweise gesagt wird, Griechenland ist jetzt in der Situation, Frankreich ist in der Situation, wäre es dann nicht manchmal besser, einfach mal nicht zu sagen und einfach zu sagen, wir geben das mal nicht bekannt, wir wissen, was das anrichten kann? Sowas wie ein schlechtes Gewissen?
Ja, das wäre eine ganz, ganz leichte Lösung für uns. Ich möchte nicht das Geschrei an den Märkten hören, wenn wir dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder wann auch immer sie vorschlagen, mit der Meinung kommen nach dem und dann publizieren. Das haben wir zwar schon vor 6 Monaten gewusst, aber wir haben es euch nicht gesagt. Wir haben natürlich das Problem, dass unsere Äußerungen manchmal Märkte bewegen, manchmal auch nicht. Und wir mussten die Entscheidung für uns fällen, wie gehen wir mit unserer, wie es immer so schön gesagt wird, Marktmacht um, oder wie gehen wir mit diesem Einfluss, den wir haben, um. Wir haben uns dafür entschieden, unsere Meinung in dem Augenblick kundzutun, wenn wir sie getroffen haben. Das heißt, unsere Analysten sind der Meinung, ein Rating muss verändert werden, positiv oder negativ. Es kommt im Komitee zu einer entsprechenden Entscheidung und in dem Augenblick wird es auch publiziert. Was vermeiden wir damit? Wir vermeiden damit eine bewusste, steuernde, einflussnehmende Tätigkeit seitens der Ratingagentur. Weil das wollen wir nicht. Wir wissen, wir haben Einfluss. Wir wissen, wir können theoretisch Märkte bewegen. Aber wir wollen dieses nicht bewusst steuernd in die eine oder andere Richtung tun. Denn wenn wir eine Meinung zurückhielten, dann würden wir genau dieses tun. Und das kann nicht die Rolle einer Ratingagentur sein. Von daher kann sich der Markt darauf verlassen, dass in dem Augenblick, wo wir analytisch eine Entscheidung gefällt haben, wir diese auch publizieren, auch wenn sie unbequem ist, auch wenn wir dafür Prügel bekommen, was wir oft genug getan haben, oder wenn uns gesagt wird, ihr seid zu spät oder ihr seid zu früh, ihr macht Panik. Es gibt immer alle diese Meinungen an den Märkten. Wir stehen dazu, dass wir in dem Augenblick, wo die analytische Entscheidung gefällt ist, diese auch publizieren. Darauf kann der Markt sich verlassen.
Es wäre ja sogar noch schlimmer. Stellen Sie sich vor, sie erhält das Rating, die Herabstufung herab. Ich lese Standard & Poor's, findet Griechenland weiterhin top, investiere und dann geht's schief. Und dann kommt heraus, die wussten es schon die ganze Zeit, haben aber weiterhin gesagt, Griechenland ist top. Was meinen Sie, was dann los ist?
Gut, sowas ist ja auch schon passiert. Man wusste es nicht mal als falsch eingeschätzt in der Bankenkrise.
Das ist ja nochmal was anderes, als wenn Sie es bewusst zurückhalten.
Das war nicht bewusst.
Ich glaube, also das ist, finde ich, überhaupt keine Lösung. Ich bin mir eher bei Herrn Meister, aber die richtige Lösung wäre, dass Sie mehr Ratingagenturen haben, weil je mehr Ratingagenturen Sie haben, umso geringer ist der Einfluss. Wenn eine von dreien ihr Rating ändert, dann ist es ein Ereignis. Wenn es eine von 30 tut, dann gucken wir mal hin. Wenn es 15 von 30 tun...
Welche Bedeutung haben die Ratingagenturen dann noch?
Ja, immer noch die gleiche wie vorher, aber sie haben halt eben nicht mehr genau diesen Effekt, dass eine Agentur dann wirklich den Markt bewegen kann. Nochmal, wenn eine von dreien ihr Rating ändert, dann ist es ein Hingucker. Wenn es eine von 30 tut, nimmt man es zur Kenntnis. Dann kriegen sie auch in der Tat eher so einen schleichenden Prozess. Immer mehr Ratingagenturen sehen Griechenland kritisch. Irgendwann werden es 15, 20 und dann fangen sie an zu sagen, gut, jetzt wird es unangenehm. Das Problem allerdings bei der Lösung ist, es ist in der Vergangenheit schon oft versucht worden, weitere Ratingagenturen zu gründen und zur Konkurrenz der großen drei heranzuzüchten. Die Versuche sind bisher alle gescheitert. Und das liegt daran, dass dieses Geschäft sehr starke ökonomische Besonderheiten hat. Ja, also Sie können eben nicht einfach mal auf die Schnelle eine Ratingagentur gründen, damit an den Markt gehen. Sie brauchen eine langjährige Erfahrung, Sie brauchen eine Reputation. Und das alles, das dauert sehr, sehr lange. Und wie gesagt, bisher waren alle Versuche immer vergeblich. Wir hatten deswegen vorgeschlagen, also ein Kollege und ich haben halt eine Idee entwickelt. Wir haben gesagt, gut, wir strukturieren den Ratingmarkt um. Wir gründen einen Fonds. Wir geben alle Produkte, die bewertet werden sollen, gehen in diesen Fonds rein, werden innerhalb dieses Fonds ausgeschrieben. Und dann kann sich jede Ratingagentur, die Qualitätskriterien erfüllt, die vorher festgelegt werden vom Fonds, kann sich um diese Ausschreibung bewerben und kriegt dann den Zuschlag. Mhm. Auf die Art und Weise haben Sie zwei Dinge. Erstens mal, Sie zerschneiden die Verbindung zwischen der Ratingagentur und dem Auftraggeber.
Das heißt, sozusagen die Ratingagentur bezahlt.
Das heißt, dieses Gefälligkeitsgutachten geht gar nicht mehr, weil Sie nicht mehr die unmittelbare Verbindung haben. Und zweitens, Sie senken die Markteintrittsbarrieren. Das heißt, auch eine kleine Agentur, die aber vorher definierte Qualitätskriterien erfüllt, kann sich um seinen Auftrag bewerben und den bekommen. Damit hätten Sie zwei Probleme auf einmal aus der Welt geschafft.
Herr Wawitz, wie realistisch ist denn beispielsweise wirklich eine europäische Ratingagentur, die ja dann doch von vielen gewünscht wird?
Also das kommt, wie alle schon gesagt haben, ganz entscheidend darauf an, dass es eben keine Gefälligkeitsgutachten sind, weil wenn es dann von der Europäischen Agentur heißt, eben Frankreich ist ohne Fehl und Tadel, dann glaubt das halt keiner und dann das kann man also dann schlicht nicht brauchen. Und es kommt eben auf Reputation an und das ist etwas, auf Vertrauen, und das ist eben etwas, was man eben nur über lange, lange Jahre sich erarbeitet.
Aber ist da das Wissen denn da in Europa und in Deutschland, dass man sagt, man ist überhaupt fit genug auf den
Das ist da, klar. Es gibt in Deutschland und Europa genügend Analysten, die das Handwerk genauso beherrschen. Das ist nicht das Thema. Man muss sie dann nur dazu überzeugen, zu einem Start-up zu gehen, was vielleicht nicht so einfach ist, aber das ginge schon, mit Geld geht das. Aber ein Punkt ist eben in der Tat, dass die großen drei Ratingagenturen in den USA jedenfalls eine quasi staatliche Sanktion haben. Also die Rating dieser drei, korrigieren Sie mich, wenn ich da was Falsches sage, aber die haben einen quasi staatlichen Status, beziehungsweise ihre Ratings sind besonders herausgehoben.
Sind inzwischen zehn.
Also früher waren es mal drei, ich bin auch ein alter Mann mittlerweile. Aber das ist natürlich so gewiss ein Problem, wenn es eben manche gibt, die staatlich sanktioniert sind und andere nicht. Und insofern, und wenn es dann aber viele sind, die eben nach und nach ihre Meinung geändert haben, ehrlich gesagt, ich glaube, dass ich in der Praxis auf sowas nicht weiter dann schaue, weil letztlich sieht man dann ja, was in den Anleihenkursen passiert, und muss sich dann selber Gedanken machen. Also nochmal das Plädoyer, dass eben Leute, die Anlageentscheidungen treffen, sich eben eigentlich nicht hinter irgendwelchen Buchstaben verstecken dürfen.
Aber Sie würden mit der Konkurrenz aus Europa durchaus klarkommen?
Selbstverständlich. Wir haben oft genug gesagt, und ich betone das auch gerne hier wieder, dass Meinungsvielfalt am Ratingmarkt durchaus wertschöpfend ist. Und es hilft natürlich auch uns, unsere analytische Genauigkeit weiter zu schärfen. Natürlich macht Konkurrenz da Sinn.
Wie schnell könnte denn so eine Ratingagentur aufgebaut werden?
Ja, da fragen Sie den Falschen.
Was ist realistisch?
Es gibt ja momentan
wieder... Lassen Sie uns mal überlegen, warum die Ratingagenturen...
Es gibt momentan wieder gerade Pläne, eine aufzubauen.
Genau, es gibt von einer Unternehmensberatung...
Ja. Wie gesagt, ich glaube, so die Infrastrukturen, das alles, das kriegen Sie relativ schnell. Aber wie gesagt, was Sie einfach, von Walzer auch sagte, was Sie nicht ersetzt bekommen, ist diese jahrelange Erfahrung und Reputation. Ja, Sie müssen sich erstmal am Markt durchsetzen, Sie müssen über Jahre hinweg beweisen, wir machen einen guten Job. Mhm. Wobei, nebenbei bemerkt, es gibt eine europäische Ratingagentur. Mhm. Fitch gehört zu 60% im französischen Unternehmen.
Damit auch,
ist
oder,
es, ja, damit ist es eher eine europäische als eine angelsächsische Agentur eigentlich. Mhm.
Wir wollten ja noch mal auf das Thema kommen, was Sie eben angeschnitten haben. Wir können einmal auf die Ratingagenturen blicken, aber auch einmal darauf, was denn die EU-Länder oder die EU jetzt tun kann. Nächste Woche der EU-Gipfel. Es gibt nun mehrere Vorschläge. Fiskalpaket beispielsweise. Ist das die Lösung, der Fiskalpakt?
Ja, also ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man sagt, ein Baustein ist die Lösung. Dafür ist das Problem viel zu komplex. Wir haben aus meiner Sicht vier Probleme. Wir haben eine unzureichende Finanzmarktregulierung, daran müssen wir arbeiten. Irland wäre nicht wegen seiner Haushaltspolitik oder Volkswirtschaft in Probleme gekommen, sondern wegen Finanzmärkten. Wir haben viele Länder, die haben in der Haushaltspolitik viel zu große Defizite, das muss korrigiert werden. Wir haben zum Dritten die Situation Wettbewerbsfähigkeit, habe ich vorhin angedeutet. Einige Volkswirtschaften sind zu wenig wettbewerbsfähig, um das Geld zu verdienen, um sich daraus zu finanzieren. Und wir haben zum Vierten ein Handlungsdefizit in den europäischen Institutionen. Wir haben eine gemeinsame Geldpolitik im Euroraum, aber keine gemeinsame Fiskalpolitik. Mhm. Und deshalb ist der Fiskalpakt aus meiner Sicht eine Antwort auf die Frage, wie bekommen wir denn mehr Haushaltsdisziplin in die einzelnen Mitgliedstaaten? Stichwort Schuldenbremse in der nationalen Gesetzgebung mit Überwachung. Er ist eine Antwort auf die Frage Fortentwicklung gemeinsamer fiskalpolitischer Institutionen. Das ist aber auch nur ein Schritt auf dem Weg. Das muss anschließend weitergeführt werden. Ich glaube, es ist kein Endstadium. Wir haben weiterhin dann den Euro-Plus-Pakt, der versucht, das Thema Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Volkswirtschaften in den Blick zu nehmen und dort konkret Vorgaben zu machen, wo sind denn die Defizite, was muss abgearbeitet werden und einen Monitoring-Prozess aufzusetzen, dass es auch abgearbeitet wird und nicht nur beschrieben wird, wo das Defizit ist und dann bleibt man dabei stehen. Und wir haben dann den ESM, der ja einerseits in Zukunft die Schutzschirmwirkung übernehmen soll, den ich aber als einen ersten Schritt sehe in Richtung eines europäischen Währungsfonds, was viel weiter geht als das, was wir jetzt unter ESM diskutieren. Also insofern ist es ein einzelner Baustein, was Sie ansprechen, der Fiskalpakt. Ich hoffe, dass wir ihn in der Zeit zum Abschluss bekommen, ausverhandelt bekommen, dass wir ihn in der Zeit dann auch ratifizieren in den einzelnen Ländern.
In der Zeit heißt?
Ja, in der Zeit heißt jetzt ausverhandeln bis Ende März. Das ist die Zeit, die sich die Staats- und Regierungschefs gegeben haben. Dass wir dann möglichst viele Länder dazu bekommen, das ist ja noch offen, ihn auch zu ratifizieren. Wir wissen, die 17 im Euroraum wollen. Plus wie viele aus der EU dazu? Das wird eine spannende Frage sein. Und dann kommt ein ganz entscheidendes Momentum. Wir haben bei Maastricht vor 20 Jahren gesehen, haben wir auch einen Vertrag unterzeichnet und haben ihn dann nicht wirklich wahrhaftig und ernsthaft gelebt. Und ich glaube, der entscheidende Punkt kommt nach der Ratifizierung. Wird denn der Vertrag auch wahrhaftig und ernsthaft gelebt von den Teilnehmern?
Das ist ja die Frage. Also wird man ihn sozusagen durchsetzen können überhaupt? Wenn sich die Staaten daran halten können oder wollen?
Also ehrlich gesagt, ich bin da sehr skeptisch. Wie Herr Meister sagte, wir haben den Maastrichter Vertrag, hat man dermaßen mit Füßen getreten. Man hat also wirklich von nichts Respekt gehabt. Es gab eine Klausel drin, man hilft Staaten nicht in Finanznot. Es gab eine Klausel, die EZB kauft keine Euro-Anleihen. Egal was es war, man hat es gebrochen. Und das waren guten Zeiten. Ja? Und jetzt haben wir schlechte Zeiten. Und ich frage mich, wie will man etwas durchsetzen, was schon in guten Zeiten nicht funktioniert hat? Also ich habe da auch, wie Sie es gerade mal gesagt, also Ihre Analyse ist völlig zutreffend. Ich würde es etwas überspitzt auf den Punkt bringen. Wir haben eine Währungsunion für einen nicht optimalen Währungsraum. Und das Ergebnis ist einfach ein Desaster. Ja, das sehen Sie ja noch in ganz anderen Indikatoren, über die wir jetzt nicht reden können, wenn Sie mal an diese Targetsalden denken. Das ist Wahnsinn, was da momentan passiert. Und wenn Sie es mal alles aufzählen, was jetzt gerade gemacht wird, also mir wird ja Angst und Bange. Wir setzen einen riesigen Rettungsfonds auf. Wir reden von 0,5 Billion bis 1,5 Billion. Wir versuchen, die Haushaltspolitik in allen Euro-Ländern zu vereinheitlichen, nach dem Motto, eine Größe passt für alle. Ja, wir versuchen, in die Politik der Staaten dann reinzureden, indem wir sagen, ihr müsst euer Rentensystem reformieren, ihr müsst vielleicht noch mehr Wettbewerbspolitik machen. Ich sehe nicht, wie Sie das schaffen wollen. wir haben ja noch nicht mehr ein einheitliches Tempolimit in Europa. Wie wollen wir dann sowas schaffen?
Ja, wie wollen Sie das schaffen? Das ist natürlich gut, diese Vorschläge zu haben, aber eben, das ist die Frage,
also wie soll man
das
durchsetzen können? Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also wenn man in einem gemeinsamen Haus lebt, muss es einen Satz gemeinsamer Regeln geben, an den sich alle halten.
Aber scheinbar halten sich ja nicht alle dran. Das haben wir die letzten Jahre gesehen.
Man muss, glaube ich, ein bisschen tiefer gehen. Es muss einen Satz gemeinsamer Regeln geben, an den sich alle halten. Und das sind zum Beispiel Verkehrsregeln. Sie haben ja eben das Beispiel Tempolimit gemacht. Aber es muss nicht in jedem Zimmer, wo einer lebt, überall die identische Regel gelten. Also innerhalb dieses gemeinsamen Regelsatzes kann es durchaus Ausdifferenzierung geben. Deshalb habe ich eben bei Europlus nicht gesagt, ich will eine gemeinsame Wirtschaftsregierung. Also ich will keine einheitliche europäische Wirtschaftsstruktur, die in allen Staaten gleich ist. Aber ich will mir anschauen, wie ist denn in den 17 oder 27 Ländern, wie sind denn die Volkswirtschaften einzeln aufgestellt, wo haben die Defizite? Also wo brauchen wir zum Beispiel in Deutschland mehr Innovation? Wo haben wir Strukturen, die noch nicht nachhaltig sind, bezogen auf unsere Sozialsysteme? Da gibt es auch noch ein paar. Wir müssen ja nicht nach Athen oder Rom schauen, wir können ja mal bei uns beginnen. Wo können wir im Bereich Bürokratieabbau selbst noch etwas fitter werden?
An der Stelle? Die Frage ist, in Deutschland könnte das funktionieren, aber wie sieht es eben in anderen Ländern aus? Wir sehen in Griechenland, wie problematisch es dort ist.
Ich glaube, man muss doch auch mal auf die Zukunftsperspektive der Menschen schauen. Wenn Sie nach Spanien schauen und sehen, da sind 40% der jungen Leute, sind mehr, ohne Zukunftsperspektive im Beruf. Und in Deutschland haben wir die umgekehrte Situation. Wir suchen händeringend nach Fachkräften. Wenn es uns nicht gelingt, die spanische Volkswirtschaft wettbewerbsfähig aufzustellen und den jungen Menschen eine Perspektive zu geben, dann werden die alle in einer mit Niederlassungsfreiheit ausgestatteten Gemeinschaft irgendwann anfangen zu wandern. Kann das das Ziel sein? Nein, wir müssen Interesse haben, dort Perspektive zu machen. Und deshalb liegt es, glaube ich, auch in unserem Interesse, dass Spanien, Italien, andere diese Probleme lösen. Und da sollten wir gemeinsam dran arbeiten, aber nicht 2000 Jahre Geschichte wegwischen und vereinheitlichen, sondern wir müssen gucken, der notwendige Regelsatz vereinheitlichen und ansonsten die Individualität ein Stück weit fördern, Subsidiarität hochhalten.
Ja. Herr Walditz lächelt, ich will nicht sagen müde.
Ja, das ist alles richtig, aber das riesige Problem von diesen ganzen Ländern ist halt, dass sie nicht abwerten können. Und sie könnten alle ihre Probleme in den Griff kriegen, wenn sie einfach abwerten würden. Griechenland hat gegenüber der D-Mark in den 30 Jahren vor der Währungsunion um 95% abgewertet. Das ist eine ziemlich satte Zahl und ich will nicht sagen, dass sie das jetzt wieder bräuchten, aber 50% wahrscheinlich schon.
Und, raus aus der Eurozone?
Also die Griechen tun sich irgendwann einen Gefallen damit, das zu tun und allen anderen wahrscheinlich auch. Also das Problem ist ja nicht, dass die Eurozone insgesamt zu viele Schulden hat. Da wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen. Die Engländer, die sind viel schlimmer und die Amerikaner. Und die Eurozone insgesamt steht ja eigentlich gar nicht so arg da. Das ist richtig. Nur was eben das Problem, was die Amerikaner und Engländer nicht haben, ist, dass sie eben so komplett unterschiedliche Wirtschaftsräume in einer Währung haben. Und das klassische Element, um aus so einer Krise herauszukommen, in der eben Griechenland jetzt steckt oder Spanien, ist eine Abwertung. Und das ohne Abwertung zu machen, hat irrsinnige soziale Kosten, wo man nicht weiß, ob das die Bevölkerung so mitmacht. Wenn da deutsche Sparkommissare durch die Straßen ziehen, ich weiß nicht, ob die das komisch finden auf die Dauer. Von daher ist das, sind wir da in einer besonderen Situation einfach, dadurch, dass wir diese Währungsunion haben. Und dadurch, dass natürlich auch die Arbeitsmärkte nicht so flexibel sind. Normalerweise, wenn es eben dann in einer Region in den USA keine Arbeit gibt, dann ziehen die Leute halt von Nebraska nach Arkansas oder umgekehrt.
Das ist ja genau das, was Herr Meister eben beschrieben hat.
Genau,
ja.
Aber das eben sind wir uns nicht so ganz sicher, ob wir das überhaupt wollen. Und außerdem passiert das auch nicht, weil natürlich die kulturellen und sprachlichen Barrieren hier ganz andere sind. Insofern bin ich mir eben nicht sicher, ob diese klassischen Mechanismen in diesem Fall überhaupt anwendbar sind.
Also würden Sie sagen, dass die Instrumente, die jetzt dort sozusagen möglicherweise zum Einsatz kommen sollen, wie eben der Fiskalpakt, eigentlich nicht besonders viel bringen können?
Doch, das bringt schon was und das ist auch richtig. Also das ist keine Frage, dass man es versucht. Und jedes Land ist natürlich auch gut beraten, alles, aber auch wirklich alles zu tun, um in der Währungsunion zu bleiben, weil die Länder, die austreten, haben ein sehr, sehr tiefes Jammertal erst noch vor sich. Mhm. Aber irgendwann sind wahrscheinlich die sozialen Kosten einfach zu hoch und dann geht das nicht anders. Von daher ist es ist schon richtig zu schauen, auch solidarisch in Europa, dass jedes Land irgendwie bei der Stange bleibt, was irgendwie drin gehalten werden kann. Aber bei manchen Ländern, und das beliebteste Beispiel ist natürlich Griechenland, habe ich meine Zweifel, ob das ausreicht.
Es gibt noch ein Instrument, über das bisher eigentlich auch generell wenig geredet wurde. Also es, genau wie Sie gesagt haben, ein Wechselkurs ist wie ein Scharnier zwischen zwei Volkswirtschaften. Ja? Und wenn es jetzt irgendwie ein Ungleichgewicht gibt, eine Unwucht, dann kann dieses Scharnier das abfangen. Wir haben dieses Scharnier blockiert. Und jetzt gibt es verschiedene Ausgleichsmechanismen. Einer läuft über Migration, ist in Europa eigentlich nicht gegeben. Eine andere Möglichkeit wäre über die Reallöhne. Das ist jetzt sehr technisch. Sie machen Folgendes. Sie erhöhen sehr stark die Inflationsrate. Ja, und passen in den stabilitätsorientierten Ländern, also Deutschland oder so, die Nominallöhne sehr stark nach oben an. Dadurch bleiben die Reallöhne dort unverändert. Und in den Südländern, Griechenland meinetwegen, lassen sie die Nominallöhne nur zaghaft nachziehen, dass dadurch die Reallöhne sinken. Das heißt, im Grunde genommen ist es die Leute bemogelt. Sie erzeugen hohe Inflation und erzeugen damit Reallohnunterschiede. Glaube ich nicht, dass es funktioniert.
Werden die Leute wahrscheinlich nicht besonders...
Nein, wenn sie es verstehen, werden sie es nicht lustig finden. Die andere Möglichkeit, das ginge, das ist jetzt auch sehr technische Idee, aber die könnte funktionieren. Sie machen es über die Einfuhrumsatzsteuer. Das heißt, wenn Sie etwas nach Griechenland exportieren aus Deutschland, dann werden Sie von der Umsatzsteuer befreit und exportieren es nach Griechenland und dann kommt die griechische Mehrwertsteuer drauf. Und was Sie jetzt machen könnten, wäre Folgendes. Sie erlauben den Griechen, einen höheren Mehrwertsteuersatz auf ihre Importe zu setzen. Damit simulieren Sie praktisch eine Abwertung über die Steuer. Das heißt, die Exporte aus Deutschland werden in Griechenland dadurch deutlich teurer, durch die Steuer. Aber für die griechischen Exporte verändert sich nicht, weil wir da immer nur noch die normale deutsche Umsatzsteuer draufsetzen.
Wenn Sie so lustig finden.
Ja, natürlich. Und das wäre dann jetzt eine Frage für mich der europäischen Solidarität. Mhm. Sie haben dadurch wirklich de facto einen Wechselkurs, eine Abwertung der griechischen Währung simuliert, sozusagen. Mhm. Das ist auch eine Lösung, die vielleicht nicht so schmerzhaft ist, aber die natürlich nicht im Einklang mit dem Binnenmarkt steht.
Ich würde jetzt nicht sagen, wir machen es über die Steuer, aber ich glaube schon, wir müssen als Antwort finden, dass die Volkswirtschaften im Süden schneller an Wettbewerbsfähigkeit zulegen können als wir im Norden. Sonst kriegen wir diese, und Sie haben ja eben einen konkreten Vorschlag gemacht, aber das ist der Grundsatz, den wir befolgen müssen. Dann kriegen wir auch Ihre Tage zwei Salden über die Zeit ein bisschen egalisiert, aber das ist ein schmerzhafter Prozess, weil wir müssen das Projekt ja nicht nur in Europa so aussteuern, dass diese Spannungen verschwinden. Wir müssen ja gleichzeitig darauf achten, dass wir nicht allein auf der Welt sind und wir insgesamt als Euroraum unsere Wettbewerbsfähigkeit nach außen bauen. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Rahmenbedingungen, die wir dabei beachten müssen und das macht das Projekt etwas schwierig. Bei allen Steuervorschlägen will ich darauf hinweisen, brauchen wir in EU-27 Einstimmigkeit. Das macht es besonders einfach, das zu realisieren.
Herr Hinrichsen, und wird den, ganz kurz, wir sind am Ende der Sendung, Herr Hinrichsen, und wird den Ratingagenturen, gerade den amerikanischen, eben vorgeworfen, na, so Europa mögen die vielleicht doch nicht so recht, vielleicht ist das doch so ein bisschen beeinflusst. Sie haben schon gesagt, das ist subjektiv, trotzdem unabhängig. Glauben Sie trotzdem, dass Europa es jetzt vielleicht auch mit dem nächsten EU-Gipfel und den Instrumenten hinkriegen kann, doch mal wieder ein bisschen bergauf zu kommen?
Also ich möchte überhaupt nicht darum spekulieren, was auf den nächsten, übernächsten oder überübernächsten Gipfel stattfindet.
Zu viel Politik?
Dazu haben wir schon viel zu viele Gipfel gesehen, wo über die letzten zwei Jahre, wir haben die Krise ja nicht erst seit gestern, viel geredet wurde, aber leider relativ wenig umgesetzt wurde. Deswegen möchte ich nicht auf die nächsten ein, zwei Gipfel spekulieren. Nur zum Eingang Ihrer Frage, die Entscheidungen, die wir treffen, auch über die EU, treffen wir innerhalb der EU mit europäischen Bürgern. Also unsere Analysten sind Europäer, sitzen in Frankfurt, in Madrid, in Paris. Das heißt, wir haben keine amerikanische Brille auf die EU.
Ich danke Ihnen für die Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen, einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.